Heute kommen wir zum Ende der Reihe von Predigten über 1. Korinther 13, das berühmte Kapitel über die Liebe. Obwohl wir uns heute den letzten Vers ansehen werden, sollten wir das ganze Kapitel lesen, um zu sehen, wie es zunimmt und wächst, bevor wir mit dieser letzten Aussage einen Höhepunkt erreichen. Also 1. Korinther, Kapitel 13. Hört das Wort des Herrn. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels und deutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Amen. Lass uns beten. Allmächtiger Gott, dein Wort wird wie Samen auf den Boden gesät. Nun soll der Tau des Himmels herabfallen und die Früchte der Gerechtigkeit im Überfluss vorhanden sein. Lass den Feind Christi und der Menschen diesen heiligen Samen nicht entfernen, sondern lass sie in jedem Herzen wurzeln, um die Früchte der Liebe hervorzubringen. Lass nicht zu, dass die betrügerischen Sorgen der Welt die wachsende Pflanze zerstören, sondern lass sie hundertfach die Früchte des Friedens und der Freude hervorbringen. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wie sieht es momentan mit der Liebe in deinem Leben aus? Das ist eine wichtige Frage. Paulus sagt, wenn ich keine Liebe habe, so bin ich nichts. Zuerst können wir feststellen, dass Paulus dies von sich selbst sagt, daher die wiederholte Verwendung des Pronomens ich. Stell dir das mal vor, der große Apostel, wenn er keine Liebe hat, so ist er nichts. Das ist derselbe Paulus, der fast die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben hat. Das ist der Paulus, dessen Predigt die frohe Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus auf den europäischen Kontinent brachte. Das ist der Paulus, der brillante Verstand, der scharfsinnige Prediger, der Wundertäter. Nichts. Und dies ist nicht das Zeugnis irgendeines hartgesottenen Kritikers, Dies ist Paulus' Analyse seiner selbst, wenn auch ohne Liebe. Aber wenn ihr an frühere Predigten in dieser Reihe zurückdenkt, werdet ihr euch natürlich daran erinnern, dass Paulus sich in die Lage eines jeden von uns versetzt. Die gleiche Aussage kann von mir oder von jedem von euch gemacht werden. Wenn ich keine Liebe habe, so bin ich nichts. Beachtet aber zweitens, dass Paulus nicht sagt, wenn ich keine Liebe habe, so habe ich nichts. Er sagt, ich bin nichts. Er sagt im Grunde genommen, wenn ich keine Liebe habe, dann bin ich nichts. Meine ganze Existenz ist bedeutungslos. Das scheint eine ziemlich extreme Aussage zu sein, aber es ist absolut wahr. Wenn du keine echte christliche Liebe hast, kultivierst und zeigst, dann bist du kein Christ. So einfach ist das. Und wenn du kein Christ bist, dann bist du auf ewig verloren. Was auch immer du in diesem Leben erreichen möchtest, Nobelpreise, olympische Medaillen, finanzielle Sicherheit und so weiter, es ist alles völlig bedeutungslos, wenn du in eine verlorene Ewigkeit eintrittst. Hat der Beginn dieser Predigt nun deine Aufmerksamkeit erregt? Lass mich dich noch einmal fragen. Wie sieht es momentan mit der Liebe in deinem Leben aus? Paulus hat dieses ganze Kapitel zum Lob der Liebe geschrieben. Liebe ist, sagt Paulus der korinthischen Gemeinde, der überlegene Weg. Es stellen sich zwei offensichtliche Fragen, die wir im Laufe unserer Studien in diesem Kapitel beantwortet haben. Aber lasst uns diese trotzdem noch einmal zusammenfassen. Paulus sagt, dass die Liebe der überlegene Weg ist. Und deshalb müssen wir fragen, worüber und in welcher Weise ist sie überlegen? Um die erste Frage zu beantworten, schauen wir zunächst auf den Kontext. In den vorhergehenden und folgenden Kapiteln befasst sich Paulus mit der unreifen und wenig hilfreichen Art und Weise, in der die geistlichen Gaben in der Gemeinde in Korinth eingesetzt wurden. So erklärt Paulus in den Versen 1 bis 3 von Kapitel 13, dass die Liebe allen geistlichen Gaben überlegen ist, weil sie die wesentliche Zutat ist, damit die Gaben richtig funktionieren. Denkt daran, dass Paulus die Geistesgaben nicht verachtet. Wie könnte er auch? Schließlich erkennt er an, dass diese Gaben durch den Heiligen Geist gegeben werden. Mit den Gaben ist alles in Ordnung. Der Fehler liegt in der Einstellung derer, denen die Gaben gegeben wurden. Was ist mit der zweiten Frage? Inwiefern ist die Liebe den geistlichen Gaben überlegen? Nun, wie wir bereits erwähnt haben, funktionieren die Gaben ohne Liebe nicht richtig. Ein Freund von mir ist jahrelang große Jaguar-Autos gefahren. Nach einer Weile fiel ihm ein kleiner Cabrio-Sportwagen ins Auge und so kaufte er ihn. Nur wenige Minuten nach dem Kauf dieses nagelneuen Autos hatte es eine Panne und blieb liegen. Nun wurde dieses Auto von einem angesehenen Hersteller hergestellt und war mit der neuesten Technologie ausgestattet. Wie konnte es innerhalb von Minuten nach dem Kauf eine Panne haben? Ganz einfach. Mein Freund hatte die letzten 15 Jahre seine Autos mit Diesel betankt. Er nahm also sein nagelneues benzinbetriebenes Auto, um es mit Kraftstoff zu betanken und füllte er aus Gewohnheit Diesel in den Tank. Ich sollte darauf hinweisen, dass dies schon einige Zeit her ist. Autohersteller und Tankstellen passen jetzt die Breite der Zapfventile an, um einem solchen Fehler zu erschweren. Wie dem auch sei, der schön gestaltete Motor des Autos wurde für den Betrieb mit Benzin konstruiert. Gib ihnen etwas anderes und du sitzt am Ende etwa 25 Meter die Straße entlang und siehst aus wie ein Trottel, während alle in ihren alten, schäbigen Autos vorbeifahren und vor sich hin grinsen. So ist das mit den geistlichen Gaben. Ohne Liebe gibt es keine Angeberei. Man steht nur an der Seite und sieht albern aus. Aber die Liebe ist auch ein überlegener Weg wegen ihrer Eigenschaften. Davon lesen wir in den Versen 4 bis 7. Wenn wir diese herrlichen Eigenschaften der Liebe betrachten, können wir auch zwischen wahrer christlicher Liebe und der schrecklich fehlerhaften Nachahmung, die die Welt anpreist, unterscheiden. Die Welt sagt, Liebe ist Liebe und Liebe kennt kein Geschlecht, und doch marschieren die Menschen, die solche Aussagen machen, unter dem Banner des Pride, Stolzes, durch die Straßen. Ganz im Gegensatz zu der Aussage, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Die Sicht der Welt auf die Liebe ist nichts im Vergleich zur biblischen Lehre über die Liebe. Schließlich sagt Paulus, dass die Liebe ein überlegener Weg ist, weil sie die Gaben überdauert. Das lesen wir in den Versen 8 bis 12. Um seinen Standpunkt zu verdeutlichen, beginnt Paulus, den Horizont der Gläubigen zu erweitern. Er versucht, ihren Blick von der Erde und ihrem streitsüchtigen Umgang miteinander abzuwenden, und er versucht, die Dinge im Zusammenhang mit dem Himmel zu betrachten. In diesem Kontext, in den Versen 8 bis 12, die den Gläubigen in eine himmlische Perspektive zwingen, wird die Erklärung abgegeben, die wir heute erörtern. Schauen wir also wieder gemeinsam auf den Text zurück. In 1. Korinther 13, Vers 13 heißt es, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Nun wird dies im weiteren Verlauf der Predigt noch erläutert, aber lass mich eines gleich klarstellen. Wir dürfen nicht die Erkenntnis dafür verlieren, wie enorm wichtig Glaube und Hoffnung sind. Dieser Vers stellt die drei Gnaden nicht in einer Art Wettbewerb darum, wer gewinnt. J.C. Ryle sagt dies. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass die Liebe unabhängig vom Glauben existieren kann. Paulus hatte nicht die Absicht, die eine Gnade in Rivalität zu der anderen zu stellen. Er meinte nicht, dass ein Mann Glauben und ein anderer Hoffnung und ein anderer Liebe haben könnte und dass der Mann, der Liebe hat, der Beste von diesen ist. Die drei Gnaden sind untrennbar miteinander verbunden. Wo Glaube ist, wird es immer Liebe geben. Und wo Liebe ist, wird es Glauben geben. Ihr seht also, die drei Gnaden wirken zusammen und sind alle von entscheidender Bedeutung. Dieser Vers sagt lediglich, dass die Liebe aus einer ewigen Perspektive die größte ist. Das Wort bleibt ist eine Übersetzung des griechischen Wortes meno, das wie bleiben eine Vielzahl von Bedeutungen hat. In den Fällen, in denen es nur eine zeitliche Bedeutung hat, wird das Wort normalerweise für eine Weile bleiben verwendet. Genau dasselbe griechische Wort wird in vielen Fällen im Neuen Testament verwendet, wo es eindeutig für eine Weile bleiben bedeutet. Hier sind drei Beispiele aus dem Lukas-Evangelium. Das erste ist erzählerisch im ersten Kapitel, wo wir in Vers 56 lesen, und Maria blieb ungefähr drei Monate bei ihr und sie kehrte zu ihrem Haus zurück. Weiter geht es mit Lukas 19, Vers 5, und wir hören, wie Jesus zu Zacchaeus spricht. Zacchaeus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Unser letztes Beispiel ist, als der auferstandene Herr Jesus unerkannt mit zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus gewandelt ist. Hier lesen wir, und sie nötigten ihn und sagten, bleibe, Menno, bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Menno kann aber auch andere Bedeutungen haben. Ein bemerkenswertes Beispiel ist, wenn das Wort verwendet wird, um anzuzeigen, dass etwas seinen Wert nicht verlieren kann oder dass sein Wert durch den Lauf der Zeit oder durch Modeerscheinungen unangetastet bleibt. In Hebräer 13, Vers 1 heißt es zum Beispiel, die Brüder lieber bleibe. Weiter oben in diesem Brief an die Korinther verwendet Paulus das Bild vom Bau eines Tempels, um zu beschreiben, wie Gläubige ihr Leben leben sollten. In Kapitel 3, Vers 14 sagt er, wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Jesus verwendet das Wort auch in dieser Weise, wenn er sagt, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit was ihr den Vater bittet, werdet in meinem Namen er euch gebe. Zugegebenermaßen habe ich ziemlich lange gebraucht, um einen sehr einfachen Punkt anzusprechen, aber es ist ein relevanter Punkt. Wenn Paulus sagt, Glaube, Hoffnung und Liebe bleiben, dann spricht er nicht von der Ewigkeit, nun, wenn es um die Liebe geht, schon, aber darüber werden wir später noch nachdenken. Paulus bezieht sich auch auf die Unvergänglichkeit, die bleibenden Wert dieser drei Gnaden. Ich möchte nun die Bedeutung des Glaubens und der Hoffnung definieren und hervorheben, bevor ich aufzeige, warum die Liebe am größten ist. Schließlich, und das ist das Entscheidende, werde ich versuchen, dies alles auf uns selbst anzuwenden. Was ist also Glaube und warum ist er so wichtig? Einige Leute finden den Vers, den wir heute Morgen betrachten, ein wenig seltsam. Wenn Paulus irgendeine Aussage machen würde, die den Glauben zu schmälern, scheint würde das gegen den Rest seiner Schriften verstoßen. Es gibt keinen anderen Bibelschreiber, der so eine große Sache aus dem Glauben macht. Lest einfach noch einmal die frühen Kapitel der Römer. Der Glaube ist so zentral, so wichtig. Und Römer ist erst der Anfang. Aber wie wir bereits gesagt haben, ist es nicht die Absicht des Paulus, Glauben, Hoffnung und Liebe miteinander in Konkurrenz treten zu lassen. Die Aussage muss im Licht der Ewigkeit betrachtet werden. Aber zurück zu der Frage, was ist Glaube und warum ist er so wichtig? Zunächst einmal ist es wichtig, festzustellen, dass Glaube und Glaube nicht dasselbe sind. Hier ist die deutsche Sprache nicht besonders hilfreich. Ich beabsichtige, zwischen den beiden Begriffen zu unterscheiden, indem ich Überzeugung und Glaube verwende. Im Jakobusbrief lesen wir, dass Dämonen an Gott glauben und zittern. Sie glauben, aber sie haben keinen Glauben. Das liegt daran, dass der Glaube unmöglich von uns selbst erzeugt werden kann. Der Glaube ist immer eine Gabe Gottes. Das ist es, was Paulus in Epheser 2, Vers 8 lehrt. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Wenn wir also lesen, dass Jesus zu einer Person, die gerade geheilt wurde, sagte, dein Glaube hat dich gesund gemacht, dürfen wir nicht versucht sein, dieser Person auf die Schulter zu klopfen, als ob sie etwas getan hätte. Nein, alle Ehre muss Gott zuteil werden, denn er war es, der den Glauben, der dann ausgeübt wurde, zu ihrer Heilung gab. Wir können auch nicht Religion Glauben nennen. Königin Elisabeth II. Trägt unter anderem den Titel Verteidigerin des Glaubens. Bibelgläubige Christen in ganz Großbritannien freuen sich nicht auf den Tag, an dem ihre Majestät stirbt und ihr ältester Sohn Charles König wird. Charles hat klar zum Ausdruck gebracht, dass er seinen Titel Verteidiger allen Glaubens führen möchte. Damit zeigt er, dass er diese falsche Lehre, dass alle Religionen gleichermaßen gültig sind, glaubt. Aufrichtigkeit ist das, was zählt. Es ist alles Glaube. Nun, Prinz Charles versteht nicht, was die Bibel über den Glauben lehrt. Es gibt in der Tat viele Religionen und Kodizes, aber es gibt nur einen Glauben, wie Paulus in Epheser 4 zusammenfasst. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Also, Glaube oder Überzeugung und Glaube sind verschieden. Was ist dann der Glaube? Glaube bedeutet, überzeugt zu sein und nach dieser Überzeugung zu handeln. Die naheliegendste Passage, die man sich ansehen sollte, ist Hebräer 11. Hier wird das griechische Wort Pistis, das wir Glaube nennen, 24 Mal verwendet. Aber obwohl das Kapitel voll von diesem Wort Glaube ist, ist es auch voll von etwas anderem. Taten. Im 11. Kapitel des Hebräerbriefes haben wir einen Bericht nach dem anderen von Menschen, die ihren Glauben an Gott durch praktischen, aktiven Gehorsam gegenüber seinem Wort zum Ausdruck gebracht haben. Und so lesen wir, dass durch Glauben Abel brachte Gott ein besseres Opfer als Kain. Noah baute eine Arche. Abraham zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Abraham hat den Isaak dargebracht. Mose weigerte sich, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Ich habe einige ausgelassen, aber das macht nichts, denn der Schreiber des Hebräerbriefes hat das auch getan. Ich werde seine zusammenfassende Aussage in den Versen 32 bis 34 verwenden. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Und während dies alles verzweifelt heroisch klingt, muss man auch daran denken, dass es derselbe Glaube ist, der die Christen von der Welt unterscheidet und ihnen solchen Kummer bereitet. Der Schreiber der Hebräer fährt fort, andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfellen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde. Der Glaube ist also ein Geschenk Gottes. Er ist ein Unterscheidungsmerkmal des Volkes Gottes und führt zu Taten. Aber ist das ausreichend, um den Glauben so wichtig zu machen? Nun, da ist noch mehr. Die Bibel erklärt, dass es ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen. Hebräer 11, 6 sagt uns genau dies. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Dies mag wie eine kleine beiläufige Aussage erscheinen, ist es aber nicht. Diese biblische Wahrheit ist eine der unbequemsten in der ganzen Heiligen Schrift. Als ich in England lebte, war ich der Nachbar von Mrs. Brown. Mrs. Brown kannte jeden im Dorf. Sie ging die Straße entlang und rief jedem, den sie traf, einen persönlichen Gruß zu. Obwohl sie Anfang 60 war, konnte man Mrs. Brown auf Leitern sehen, wie sie das Gemeindezentrum neu anstrich. Sie machte Besorgungen für ältere oder kranke Nachbarn. Sie spendete großzügig an alle Arten von Wohltätigkeitsorganisationen. Sie kümmerte sich um verletzte Tiere und backte mehr bei mehreren Gelegenheiten Kuchen. Mrs. Brown ging in die örtliche anglikanische Kirche, wo sie eine Sonntagsschule für Kinder leitete. Sie ist seit fast 40 Jahren mit ihrem Mann verheiratet und hat zwei sehr vernünftige Kinder. Ich kann nicht über Mrs. Brown sprechen, ohne viel Zuneigung zu empfinden. Ich kann aber auch nicht von Mrs. Brown sprechen, ohne viel Kummer zu empfinden. Mrs. Brown ist nicht gerettet. Sie ist nicht gläubig. Sie ist sanfter und großzügiger als fast alle Christen, die ich kenne. Aber was nützt ihr das? Schaut Gott wohlwollend auf sie? Die Welt, falsch bekennende Christen und sogar viele echte Gläubige würden sagen, ja, Gott hat Gefallen an Mrs. Brown und allem, was sie tut. Die Bibel hingegen lehrt, dass Mrs. Brown in Gottes Augen ein Gräuel ist. Sie ist Gott nicht wohlgefällig. Gott billigt ihre Taten nicht. Sie hat keinen Glauben. Sie könnte doppelt so viel, zehnmal so viel, unendlich viel mehr tun, als sie bereits tut. Und doch wäre es ihr unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und das ist noch nicht alles. In Römer 14, Vers 23 heißt es, alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Versteht ihr das? Im Leben geht es nicht darum, die guten Taten, die wir tun, aufzuzählen und dafür zu sorgen, dass sie die schlechten Taten übertreffen. Die Bibel lehrt, dass wir durch den Sündenfall so verdorben sind, dass sogar die Dinge, die in unseren Augen gut und gottesfürchtig erscheinen, in Wirklichkeit Teil unserer Rebellion gegen Gott sind. Das zu hören ist unangenehm. Das Ganze hat aber auch eine Kehrseite. Es liegt auf der Hand, dass wir, wenn wir Glauben haben, wirklichen, gottgegebenen Glauben, das Potenzial haben, Gott zu gefallen. Gott hat sein Wohlgefallen am Herrn Jesus bei mehr als einer Gelegenheit erklärt. Mit Glauben ist es möglich zu sagen, dass Gott sein Wohlgefallen an uns erklärt. Jesaja 53 sagt von Jesus, um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Ferner ist der Glaube wichtig, denn die Bibel lehrt, dass wir aus Gnade durch den Glauben gerettet werden. So wie Jesus sagen konnte, dein Glaube hat dich gesund gemacht, so kann man auch sagen, dein Glaube hat dich gerettet. Aus diesem Grund können wir nicht akzeptieren, dass andere Religionen als Glauben bezeichnet werden. Wenn wir einen solchen Begriff zuließen, würden wir zumindest andeuten, dass es eine rettende Leistung sein könnte, wenn man an diesen Religionen festhält. Und viele würden das auch so sehen. Die Vorstellung, dass die strikte Einhaltung einer Reihe von Regeln oder das Tun viele gute Werke uns retten oder zu unserer Rettung beitragen kann, ist sehr reizvoll. Der Stolz, der einen so bedeutenden Teil unseres gefallenen Zustandes ausmacht, kann an solchen Lehren festhalten. Er kann sagen, ich bin in der Lage, mich selbst zu retten. Oder etwas weniger extrem, ich bin in der Lage, mich würdig zu machen, gerettet zu werden. Paulus aber macht dies zunichte, was wir sehen, wenn wir zurück zu Epheser 2 gehen. Dieses Mal lesen wir die Verse 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Das Heil ist also in keiner Weise von unseren Werken abhängig. Es ist ein Geschenk, schlicht und einfach. Der Glaube, der uns rettet, ist uns von Gott selbst gegeben. Schließlich werden wir dazu angehalten, im Glauben zu leben und im Glauben zu wandeln. Wir haben bereits darüber nachgedacht, dass sich Glaube und Glaube darin unterscheiden, dass Glaube ein praktisches Wirken beinhaltet. Wir haben auch gesehen, dass es nicht die Werke sind, die uns retten, sondern der Glaube. Der Glaube, der uns geschenkt wurde, wird uns dazu führen, gute Werke zu tun, die Gott für uns vorbereitet hat. Diese Werke, die durch den Glauben ausgeführt werden, sind Gott wohlgefällig. Dennoch sind es nicht die Werke, die uns retten, sondern der Glaube, der die Werke hervorbringt. Wenn wir angewiesen werden, im Glauben zu leben, ist das im Wesentlichen eine ständige Anerkennung unserer Abhängigkeit von Gottes Gnade. Es gibt ein Gleichnis, das Jesus über die Menschen erzählt hat, die im Weinberg arbeiten. Einige arbeiteten von Anfang des Tages an, andere begannen später. Am Ende des Tages bezahlte der Landbesitzer allen einen vollen Tageslohn. Diejenigen, die den ganzen Tag gearbeitet hatten, beklagten sich. Ihr Argument war in etwa so: Sicherlich haben wir mehr getan, um unseren Lohn zu verdienen, als die anderen. Jesus weist darauf hin, dass der Grundbesitzer sie nicht betrügt. Ich denke, dass dies eine Gefahr für uns Christen ist. Wir wissen, dass wir durch den Glauben gerettet werden und wir beginnen uns in guten Werke zu engagieren, die Gott uns zu tun gegeben hat. Aber nach einer Weile kann all die Arbeit, die wir tun oder getan haben, uns das Gefühl geben, dass Gott wirklich glücklich sein kann, dass er uns als Diener hat. Dies ist ein schrecklicher Gedanke. Wir beginnen unser Leben als Christen, indem wir aus Gnade durch den Glauben gerettet werden, und wir sollen weiter in diesem Glauben leben. Er ist es, der unsere Arbeit antreibt und uns unsere Errettung versichert. Und manchmal ist die Arbeit, zu der wir berufen sind, und der Weg, den wir gehen sollen, für uns überraschend, ja sogar unverständlich. Aber wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Was können wir nun sagen, um die Bedeutung des Glaubens zusammenzufassen? Nun, es ist ziemlich einfach. Kein Glaube, kein Christ. Der Glaube ist eine wesentliche, ja sogar die wesentliche Eigenschaft in Bezug auf die Erlösung. Aber jetzt kommen wir zur Hoffnung. Zurück zu unserem Text. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Was ist Hoffnung und wie unterscheidet sie sich vom Glauben? Ich stelle genau diese Frage, weil Glaube und Hoffnung sehr ähnlich sind. Es wäre in der Tat keine allzu schlechte Definition von Hoffnung, wenn man sagen würde, dass immer dann, wenn der Glaube an Gott in die Zukunft blickt, man ihn Hoffnung nennen kann. Und wann immer Hoffnung auf dem Wort Gottes beruht, kann sie als Glaube bezeichnet werden. In diesem Sinne ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass so wie die Welt den Begriff Liebe falsch verwendet, wie wir während unserer Studien in diesem Kapitel gesehen haben, und wie wir in dieser Predigt gesehen haben, wie die Welt den Begriff Glaube unpassend verwendet, so ist die Version der Hoffnung in der Welt eine ganz andere als die der Bibel. Für die Welt ist Hoffnung kaum mehr als der Ausdruck eines Wunsches, der erfüllt oder nicht erfüllt werden kann. Ich hoffe, dass es morgen sonnig sein wird. Wenn die Welt etwas als unsere letzte Hoffnung bezeichnet, dann ist das bei weitem keine Aussage des Vertrauens. Es ist eher eine Verzweiflung. Biblische Hoffnung ist die Annahme, dass sich das, was Gott gesagt hat, erfüllen wird. Es ist nur noch nicht eingetreten. Aber die Hoffnung wurzelt auf dem treuen Charakter Gottes. Deshalb ist biblische Hoffnung eine Gewissheit, ein sicheres Vertrauen. Hoffnung ist eine feste Zuversicht in Bezug auf Dinge, die unklar und unbekannt sind. Hoffnung ist ein grundlegender Bestandteil des Lebens der Gerechten. Ohne Hoffnung verliert das Leben seinen Sinn. Und im Tod gibt es keine Hoffnung. Den Gerechten, die Gott vertrauen oder ihre Hoffnung auf ihn setzen, wird geholfen werden und sie werden nicht verwirrt, beschämt oder enttäuscht werden. Die Gerechten, die diese vertrauensvolle Hoffnung auf Gott haben, vertrauen allgemein auf Gottes Schutz und Hilfe und sind frei von Angst und Furcht. Hoffnung ist die Erkenntnis, dass in Christus die Erfüllung der alttestamentarischen Verheißungen zu finden ist. Christliche Hoffnung wurzelt im Glauben an das göttliche Heil in Christus. Die Hoffnung, die Christen haben, wird durch die Gegenwart des verheißenden Heiligen Geistes ins Leben gerufen. Sie ist die zukünftige Hoffnung auf die Auferstehung der Toten, die Erlösung des Leibes und der ganzen Schöpfung. Sie ist die zuversichtliche Gewissheit der ewigen Herrlichkeit, des ewigen Lebens und des Erbes der Heiligen. Die Hoffnung freut sich auf die Wiederkunft Christi, auf unsere Verwandlung in das Ebenbild Christi. Die Hoffnung zentriert sich auf Christus selbst. Die Gewissheit dieser gesegneten Zukunft wird durch die Innewohnung des Geistes Christus in uns und die Auferstehung Christi garantiert. Hoffnung entsteht aufgrund von Ausharren durch Leiden und ist der Impuls für das Ausharren. Diejenigen, die auf Christus hoffen, werden Christus im Leben und im Tod verherrlicht sehen. Vertrauenswerte Verheißungen von Gott geben uns Hoffnung. Und wir können uns in dieser Hoffnung rühmen und große Kühnheit in unserem Glauben zeigen. Im Gegensatz dazu heißt es, dass diejenigen, die ihr Vertrauen nicht auf Gott setzen, ohne Hoffnung sind. Das war ein sehr intensiver Blick auf die Hoffnung. Jede einzelne der gemachten Aussagen wurde direkt aus der Heiligen Schrift entnommen. Wenn ihr die Verweise hierzu möchtet, sprecht mich nachher gerne an. Die Bibel hat sehr viel über Hoffnung zu sagen, weshalb ich auf eine Umschreibung zurückgegriffen habe. Nachdem wir über Glauben und Hoffnung nachgedacht haben, wollen wir noch einmal auf unseren Text zurückkommen. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Ich werde nicht anfangen, über die Merkmale der Liebe zu sprechen. Das ist das, was diese ganze Reihe von Predigten behandelt wurde. Ich werde mich lediglich mit der Frage befassen, warum ist die Liebe größer? Ich möchte 5 Gründe nennen, warum die Liebe am größten ist. Zunächst einmal ist die Liebe die größte, weil sie am längsten währt. Der Glaube wird eines Tages dem Schauen weichen. Gegenwärtig wandeln wir durch den Glauben, nicht durch das Schauen, aber wir werden Gott sehen. Darüber hinaus werden die Augen unseres Verstandes geöffnet werden, damit wir die Wirklichkeit der Dinge wahrnehmen, an die wir fest geglaubt haben. Der Glaube ist die Substanz der erhofften Dinge, sagt Hebräer 11, Vers 1. Er ist der Beweis der Dinge, die nicht gesehen werden. Aber wenn wir sehen, wird der Glaube schließlich überflüssig werden. Auch die Hoffnung wird aufhören zu existieren, denn alles, was man erhofft hat, wird sich erfüllen. Die Liebe jedoch wird weiterhin von der Heiligen ausgeübt werden, bis in aller Ewigkeit. Der zweite Grund, warum die Liebe am größten ist, liegt darin, dass sie eine Eigenschaft ist, die wir mit unserem himmlischen Vater teilen. Meine Körperform und meine allgemeine Haltung ähneln sehr denen meines Vaters. Meine Hautfarbe und meine Persönlichkeit ähneln eher denen meiner Mutter. Wenn das neueste Baby zum ersten Mal zum Gottesdienst gebracht wird, schauen wir alle hin und sagen, ob das Kind eher dem Vater oder der Mutter gleicht. Als Christen ist Gott unser himmlischer Vater. Es liegt nahe, dass es Familienähnlichkeiten geben wird. J.C. Ryle drückt es so aus. Gott braucht keinen Glauben. Er ist von niemandem abhängig. Es gibt niemanden, der ihm überlegen ist und auf den er vertrauen muss. Gott braucht keine Hoffnung. Ihm sind alle Dinge gewiss, ob in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft. Aber Gott ist Liebe. Und je mehr Liebe sein Volk hat, desto mehr gleicht es seinem Vater im Himmel. Ein dritter Grund, warum die Liebe am größten ist, ist ihre Schlüsselrolle in den zwei großen Geboten. Welches sind die zwei großen Gebote, die Jesus hervorhebt? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Paulus hilft uns zu verstehen, warum diese beiden Gebote das ganze Gesetz zusammenfassen. Wahrhaftig christliche Liebe, sagt er, wird dem Nächsten in keiner Weise Schaden zufügen. Und als Christus seinen Jüngern ein neues Gebot gab, was war es? Liebt einander, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Viertens ist die Liebe am größten, weil sie für andere am nützlichsten ist. Sie ist die einzige der drei, die andere Menschen erreicht und direkt auf sie zu ihrem Wohl einwirkt. Dein Glaube hat dich gerettet, aber was kann er für deinen Brüder tun? In ähnlicher Weise beginnt und endet die Hoffnung im Herzen eines Jungen. Die Hoffnung, die in dir ist. Auf der anderen Seite ist es die Natur der Liebe, die zum Vorschein kommt. Solange sie nicht auf andere wirkt, kann es keine echte Liebe sein. Liebe lehrt die Unwissenden, kleidet die Nackten, nährt die Hungrigen und ist die Erfüllung jenes Gesetzes, das zuletzt von den Lippen des Herrn selbst kam. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Schließlich ist die Liebe am größten, weil sie ein Schlüsselelement der Heilsgewissheit ist. Der Apostel Johannes macht seine Motivation zu schreiben sowohl in seinem Evangelium als auch in seinem ersten Brief sehr deutlich. So formuliert er zum Beispiel den Zweck seines Evangeliums mit den folgenden Worten. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes 20, Vers 31. Er schrieb sein Evangelium ganz klar mit dem Ziel, die Menschen dazu zu bewegen, an Jesus Christus zu glauben, damit sie das ewige Leben haben. Das erklärte Ziel seines ersten Briefes ist ebenso klar. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. 1. Johannes 5, Vers 13. Johannes schrieb seinen ersten Brief mit dem Ziel, verunsicherten Gläubigen zu versichern, dass sie definitiv gerettet sind und daran nicht zweifeln sollten. Ich vertraue darauf, dass ihr mit diesem Brief vertraut seid, aber lasst mich eine Bemerkung machen. Johannes spricht mehrfach darüber, dass Liebe ein bestimmendes Merkmal eines wahren Gläubigen ist, insbesondere die Liebe zu Gott und zum Volk Gottes. Er sagt auch, dass die Liebe zur Welt ein Grund ist, an der eigenen geistlichen Stellung zu zweifeln. Mit Welt meint Johannes die Welt und ihre Rebellion gegen Gott, die sich in ihrem Lebensstil und ihren Vergnügungen manifestiert. Das Wort taucht in diesem sehr kurzen Buch 44 Mal auf. Aber jetzt, da wir zum Abschluss kommen, sollten wir uns fragen, wie wenden wir das alles an? Ich möchte damit beginnen, zu allen Ungläubigen zu sprechen. Die Liebe, von der in diesem Kapitel gesprochen wird, ist euch fremd. Die Welt hat sich vielleicht diese Passage angeeignet, um den, was sie Liebe nennt, Farbe und Definition zu verleihen. Aber die einfache Tatsache ist, dass ihre Liebe eine Täuschung, eine Fälschung ist. Die Liebe der Welt ist vor allem selbstsüchtig und selbstgerecht. Sie ist nichts im Vergleich zu der Liebe, über die hier wirklich gesprochen wird. Der Grund dafür, dass ihr und die Welt insgesamt diese Liebe nicht kennt, liegt darin, dass ihr den einen, der Liebe ist, Gott, nicht kennt. Ich frage euch jetzt, kennst du Gott? Bist du zu ihm gekommen, um die Sünde zu bereuen und um Vergebung zu bitten? Wenn nicht, musst du dich selbst im Licht der Heiligen Schrift genau betrachten. Du musst dich an Gottes Maßstab messen, an der gerechten Vollkommenheit. Das ist eine demütigende Erfahrung, aber eine notwendige. Die wunderbare Liebe Gottes hat für dich in einer solchen Situation vorgesorgt. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich appelliere an dich, den Herrn zu suchen, solange er gefunden werden kann. Rufe ihn an, solange er in der Nähe ist. In ihm ist die Art von Liebe, von der die Welt nicht einmal träumen kann. Sie ist so extrem und so rein. Komm zu Christus und stellt fest, dass die Liebe wirklich die größte ist. Gläubiger, Brüder und Schwestern, diejenigen, die den gleichen Glauben und die gleiche Hoffnung teilen, sind Glaube, Hoffnung und Liebe die kennzeichnenden Merkmale eures Weges vor der Welt und innerhalb der Gemeinde? Prüft euch selbst. Versteckt euch nicht vor Gottes Maßstäben, die für euch gelten. Wann hat das letzte Mal jemand nach dem Grund für die Hoffnung gefragt, die in dir ist? Hat sich letzte Woche jemand danach erkundigt? Im letzten Monat, im letzten Jahr? Hat sich jemals jemand über deine hoffnungsvolle Natur geäußert? Du hast allen Grund zur Hoffnung? Oder ist deine Lösung nicht gut genug für dich? Oder hält Gott seine Versprechen nicht ein? Übst du deinen Glauben aus? Wie offensichtlich ist das in deinem Gebetsleben? Wie prägt er deine Interaktionen mit der Welt? Wie steht es mit der Liebe? Ist deine Liebe zum Herrn und oder zu seinem Volk in dir erkaltet? Bist du herausgefordert und gedemütigt, wenn du diese Liste liest, wie Liebe in deinem Leben aussehen sollte? Vielleicht musst du die Liebe in deinem Leben neu beleben, indem du einen weiteren Blick auf die Fülle der Liebe wirfst, die du empfangen haben. Gilt das nicht für uns alle? Nun, das können wir tun, wenn wir zum Tisch des Herrn kommen. Braucht ihr ein Beispiel, dem ihr folgen können? Denkt an das gebrochene Brot und den Kelch. Übt euren Glauben wieder aus und seht, dass hier alles ist, was Liebe jemals sein könnte. Aber steht nicht nur da und starrt sie an. Nehmt sie. Nehmt sie durch den Glauben an und lebt zum Lob eurer herrlichen, liebenden Gottes. Amen.